Herzlich willkommen bei Prolog und Panik, deinem Buchpodcast. Ich bin Diana.
Und ich bin Mona. Und wir reden am liebsten über Fantasy, Romantasy und Romance-Bücher.
Komplett ehrlich, mit viel Englisch und ohne Filter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Buchclub-Folge bei Prolog und Panik. Willkommen an Bord.
Geil, Diana, neues Intro. Liebst. Willkommen an Bord.
An Bord der MD Prolog und Panik.
Ja, Mann.
Mit dem Ziel Lumnos.
Ja.
Der Flug wird ungefähr eine Stunde bis eine Stunde 20 dauern.
Okay.
Gönnen Sie sich ein paar Cracker, gönnen Sie sich einen Drink, lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich gut gehen. Wir kümmern uns um Sie.
Falls ich nochmal in der Lage bin zu reden jetzt danach. Geil, bester Flug ever, erste Klasse Flug heute.
Hoffen wir, er geht nicht in Flammen auf. Oha, jetzt ist Mona durch. Oh shit. Nicht kotzen.
Warn a girl, would you? Gut, gut, gut. Ey, ich muss sagen, ich finde es richtig, richtig cool, dass wir hier zu unserer Origin-Story zurückgehen.
Oh mein Gott, mein Herz.
Oder?
Ja.
Wir reden nämlich heute über Spark of the Everflame. Und die Lesung von Penn Cole ist zwar nicht dort vor Ort, wo wir uns kennengelernt haben, aber der Grund, über den wir uns kennengelernt haben. Ich war damals in Berlin bei meiner Schwester und zufälligerweise war zur gleichen Zeit die Lesung von Penn Cole im Thalia in Berlin. Und dann bin ich da hingegangen und habe vorher noch eine Story gepostet. Und größter Flex meines Lebens, sowohl Thalia Berlin als auch Penn Cole haben diese Story gepostet. Und Diana hat sich gedacht, hey, andere Leute aus Berlin. Not.
Ja.
The rest is history. Aber ich finde es schön, dass wir da nochmal drüber.
Ich habe Mona eine Nachricht geschrieben, ganz uncreepy-mäßig, unstalker-mäßig.
Mhm.
Wie schön ja die Lesung war. Und jetzt gibt es einen Podcast.
Ja, Mann. So cool. Und deswegen finde ich es doppelt schön, dass wir uns jetzt die Spark of the Everflame, also Kindred's Curse Saga Bücher, nochmal vornehmen, auch wenn wir beide ja 1 bis 3 schon gelesen haben. In wenigen Wochen, ganz bald, kommt endlich, endlich, endlich Buch 4 Burn of the Everflame raus. Vom Fandom lange, lange erwartet und heiß begehrt. Wir sind gerade mitten im Reread und möchten jetzt nochmal drüber sprechen. Aber keine Angst, wir reden so gezielt darüber, dass die Folge heute nur Spoiler für Spark enthalten wird. Außer vielleicht ein ganz kleiner Mini-Teil am Schluss. Aber da waren wir natürlich nochmal davor. Also anders als in unseren Akotar-Folgen, wo ihr ja alle Akotar-Bücher gelesen haben müsst, müsst ihr heute nur Spark of the Everflame gelesen haben.
Wir machen vorher aber noch einen kleinen spoilerfreien Teil für alle, die die Bücher noch gar nicht kennen und sich noch überlegen, ob sie sie vielleicht lesen wollen. Das heißt, wir reden gleich erstmal ganz spoilerfrei über dieses Buch und schmeißen dann danach alle raus, die noch nicht Spark gelesen haben.
Genau. Willst du mal anfangen?
Ja. Also erstmal, ich freue mich mega, diesen Reread gerade zu machen.
Mhm.
Und ich höre das Hörbuch, du ja auch.
Mhm.
Wir haben es auf Englisch gehört. Wir haben es auch auf, also ja, wie alles sonst auch auf Englisch gelesen.
Wie immer.
Das Buch. Und es ist 2 Jahre her bei mir und es ist echt nicht so viel hängen geblieben. Es ist eine riesen Geschichte. Das erste Spark of the Everflame ist ja wirklich richtig niedlich im Vergleich zu den nächsten Büchern.
Ja.
Die werden einfach unverhältnismäßig viel dicker. Aber das Coole ist, dass man sich dieses erste Buch durchliest und dann so gehuckt ist. Und das ist immer schlau. Ist dann egal, dass die nächsten so riesig sind.
Ja.
Man hat dieses kleine Buch und denkt, ach, das ist doch keine große Hürde. Das schaffe ich. Und dann ist man da so drin, dass es einem danach egal ist, beziehungsweise man ja sogar dankbar ist, wenn man weiß, oh, jetzt habe ich hier aber 700 Seiten, auf die ich mich freuen kann zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie dick der zweite und der dritte sind, aber in den Größenordnungen befinden wir uns. Also sind wirklich sehr viel größer. Und ich habe damals die Bücher gelesen mit dem Wissen dann, dass der vierte Band jetzt demnächst erscheinen wird. Und das wurde dann abgesagt und verschoben und verschoben. Und jetzt sind wir 2 Jahre später und er erscheint endlich. Und ich war erst tatsächlich gar nicht so motiviert, den noch zu lesen. Ich kann mich natürlich grob an die Handlung erinnern. Ich vergesse jetzt nicht alles von so einem Buch. Ich war halt nicht so motiviert, was zu lesen, wo dann Personen erwähnt werden und ich nicht genau weiß, wer ist das jetzt?
Who are you?
Und deswegen jetzt dieser Audio-Reread und das macht so viel Spaß, vor allem auch mit dem Wissen der nächsten Bücher.
Ja, total. Das Foreshadowing ist ja richtig, richtig gut in den Büchern.
Mega. Das heißt, man merkt bei ihren Büchern einfach richtig gut, oder bei dieser Geschichte zumindest, dass es bis zum Ende durchdacht ist, dass sie auf irgendetwas hinarbeitet, weil wir jetzt, ohne da irgendwelche Spoiler zu nennen, einfach merken, wie im ersten Band schon so viele Hinweise gestreut werden auf das, was später noch folgt. Und so viel angedeutet wird. Ich hoffe einfach auf eine wirklich runde Sache am Ende.
Voll, ja.
Warum magst du die Bücher oder dieses Buch?
Viele Gründe. Also ich habe die damals ultra schnell verschlungen. Ich habe die auf Kindle Unlimited gelesen. Aha. Da checkt man ja auch nicht, wie dick so ein Buch ist, bis man irgendwann mal mittendrin ist.
Ja.
Also ich hatte sie nicht in der Hand. Ich habe sie jetzt halt als Trophies im Schrank stehen. Und mir hat das Lesen so viel Spaß gemacht, weil ich die ganze Zeit im Kopf irgendwelche Theorien formuliert habe. Ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, was könnte das bedeuten, was könnte das bedeuten? Und weil sie eben dieses Foreshadowing, was man jetzt vor allem im Reread halt voll gut checkt, im First Read natürlich dazu führt, dass man sich die ganze Zeit Gedanken macht. Oh, was könnte das bedeuten? Oh, was ist hiermit passiert? Was ist da los? Das macht einfach mega Spaß. Gleichzeitig finde ich, hat sie eine super coole Welt erschaffen, die schon speziell ist, aber nicht zu kompliziert. Also ich finde, man kann das halt einfach gut runterlesen und checkt trotzdem die ganze Zeit, also was los ist. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt irgendwas nochmal lesen muss, weil ich nicht gecheckt habe, was sie jetzt hier meint und so.
Ja.
Und ich finde auch ihren Schreibstil extrem humorvoll. Also es macht auch immer sehr, sehr viel Spaß zu lesen. Nicht nur den Banter, den es zum Teil gibt, sondern auch den inneren Monolog fand ich auch schon zum Teil sehr witzig. Gleichzeitig geht es da ja schon auch um Themen, die sich sehr gut auf unsere Welt übertragen lassen.
Aha.
Das macht es für mich auch immer noch voll interessant zu lesen. Und ich finde die FMC, also Diem, ist auch ein total spannender Charakter. Ich fand die irgendwie anders, als ich so FMCs gewohnt war.
Ich finde, dass sie sehr bildlich schreibt.
Mhm.
Ich finde, dass sie unheimlich gut Dialoge schreiben kann.
Ja.
Es gibt ein paar Streitgespräche, da wurde mir jetzt auch gerade in dem Hörbuch nochmal deutlich, wie viel Zeit sie sich da wirklich nimmt, wenn Charaktere was ausdiskutieren. Und ich mag, dass sich die Geschichte sehr langsam entwickelt.
Mhm.
Ich habe in letzter Zeit zu viele Bücher gelesen, in denen man so komplett reingeworfen wird, in denen hintereinander sehr viele Dinge passieren, aber man nicht so richtig Zeit hat, anzukommen bei den Charakteren in dieser Welt. Es ist alles sehr schnell, es ist auch alles sehr schnell abgehandelt. Das hatte ich jetzt häufiger und ich finde, das ist bei ihr gar nicht so. Ich finde, dass sie sich wirklich sehr viel Zeit nimmt. Wir wechseln jetzt in diesem ersten Buch nicht ständig die Handlungsorte. Wir sind irgendwie in ein, zwei Städten, machen kurz mal einen Ausflug und befinden uns aber ansonsten an Orten, mit denen wir Zeit haben, vertraut zu werden und dadurch ja auch Zeit haben, nicht nur erklärt zu bekommen, wie die Welt funktioniert, sondern auch zu sehen, wie die Welt funktioniert.
Mhm.
Also es wird mir nicht ganz kurz beschrieben, wie hier die Politik läuft, sondern ich sehe das in den Handlungen der verschiedenen Protagonisten, wie das auch gelebt wird und was das alles auch für Auswirkungen auf die Menschen hat, die dort leben in einem Land, was ja, kannst du dich noch erinnern, dass sie erzählt hat, dass sie das an Europa angelehnt hat, dass sie inspiriert war von Europa. Das ist ja im Prinzip so ein Kreis, diese Welt, und diese Länder sind alle irgendwie nebeneinander oder so ein Ring.
Ja.
Und das sind ganz viele verschiedene Länder mit unterschiedlichen Sprachen, mit unterschiedlichen Kulturen, mit ganz unterschiedlichen eigenen Gesetzen und Regeln. Und sie ist Amerikanerin, lebt aber in Frankreich, in Paris. Dass sie sich davon hat inspirieren lassen, wie einfach Länder mit so unterschiedlichen Sprachen und Kulturen auf kleinem Raum nah nebeneinander leben. Und das finde ich irgendwie spannend. Und das merkt man auch, dass sie da Inspiration rausholt.
Man merkt auch die französisch angehauchten Namen bei ihr tatsächlich.
Stimmt.
Dieses langsam entwickeln, ich mag das ja auch total gerne. Also ich liebe Geschichten, die so langsam erzählt werden und sich Zeit lassen. Und ich weiß auch noch, dass sie bei der Lesung das auch erzählt hat, dass sie ursprünglich ja angefangen hat, Glow zu schreiben und dann aber gemerkt hat, dass wir diese Vorgeschichte brauchen. Ja, genau, sorry, Band 2. Und dass wir diese Vorgeschichte brauchen und dann angefangen hat, Spark zu schreiben. Und wenn man die anderen Bücher gelesen hat, finde ich, merkt man das noch mehr. Ich finde, wenn man es das erste Mal liest, merkt man das gar nicht. Und da finde ich, das finde ich halt so cool, dass sie es geschafft hat, mit dem zweiten Gedanken quasi dieses erste Buch zu schreiben. Und wenn ich alle Bücher, die es bisher gibt, gelesen habe, verstehe ich, was sie damit meint, dass das eine Vorgeschichte ist. Aber wenn ich sie das erste Mal lese, liest es sich nicht als Vorgeschichte.
Das stimmt. Ich finde, das soll sich jetzt nicht so anhören, als wäre das nur wie so eine Novelle, die da vorkommt oder sowas. Und es ist ja wirklich essentiell, was wir da alles erfahren. Und nur dadurch, finde ich, lernen wir die Charaktere auch alle so kennen, wie wir die kennenlernen und verstehen deren Motivation. Also da hätte sie, glaube ich, sonst auch wirklich nicht die Zeit gehabt, das da alles reinzubringen. Voll. Ich finde, das ist wirklich ein sehr gelungenes erstes Buch. Und es ist ja auch das erste, was sie veröffentlicht hat und geschrieben hat.
Unfassbar gutes Debüt, ja.
Ich finde, das sind mit die schönsten Romantasy-Cover, die ich kenne. Ich finde die so unheimlich schön.
Die sind echt schick. Die englischen.
Die englischen Cover. Mhm. Ja. Und total ich habe cool. ja auch die Kindle Unlimited-Version und habe mir dann Hardcover gegönnt, weil ich bei Penn Cole war und dachte, dann kann man sich die auch mal signieren lassen. Dann kann man sich auch mal so eine kleine signierte Trophy ins Regal stellen.
Ich fand ja sie auch bei der Lesung, ne? Die war ja so lieb. Die hat sich voll viel Zeit genommen nachher noch beim Unterschreiben und hat, also bei mir hat sie auch ein Zitat mit reingeschrieben.
Hast du deins da? Was hat sie reingeschrieben bei dir?
Sie hat gesagt, go be exceptional.
Oh, zu mir hat sie geschrieben, never lose your spark.
Oh. Es macht jedenfalls total viel Spaß, das Buch zu lesen. Also alle, die auch nur in irgendeiner entfernten Art und Weise Romantasy mögen und starke Female-Hauptcharaktere mögen, für die ist diese Reihe auf jeden Fall geeignet, würde ich sagen.
Ja, und richtige Green Flag-MMCs.
Ja.
Dass der auf den Listen, Book-Boyfriend-Listen dieser Welt landet, wundert mich gar nicht.
Nee, überhaupt nicht. Okay. Das stimmt. So Leute, ab jetzt, alle, die Spark noch nicht gelesen haben, geht es lesen, kommt wieder.
Bye-bye.
Und alle, die es gelesen haben, it's spoiler time.
Let's go.
Kurze Zusammenfassung. Was passiert eigentlich in Band 1? Ich fand es spannend, so richtig, richtig viel passiert ja eigentlich gar nicht in Band 1. Ne? Also wir werden ja Diems ihrer Familie vorgestellt. Ganz am Anfang gibt es noch dieses krasse Kapitel, wo Diem ihre Mutter und Luther beobachtet und dann von dieser alten Frau mit den schwarzen Augen angesprochen wird. Und danach verschwindet ja ihre Mutter. Und 6 Monate später spielt dann eigentlich das Buch erst so wirklich. Sie hat dann aufgehört, dieses Pulver zu nehmen, was diese alte Frau ihr damals gesagt hat. Und ist dann ja als Heilerin unterwegs und geht in den Palast und fängt dann da an, plötzlich Dinge zu erfahren, die sie vorher nicht wusste. Sie heilt ja dann die Prinzessin Lily. Dann geht sie noch mit Henry nach Fortos. Und da passieren dann komische Sachen, dass dieser Wolf, der sie angreift, plötzlich zu Staub zerfällt und sie versucht ja dort dann nochmal an dieses Pulver zu kommen, wo ganz viele Fragen aufgeworfen werden, warum sie eigentlich davon überhaupt was weiß. Und dann erwischt sie ja Henry mit seinen Rebellenfreunden und geht dann ultimately mit zu den Rebellen.
Sie beobachtet selber immer wieder die Ungerechtigkeiten dieser Welt, sieht, wie Mütter und Kinder getötet werden. Wir erfahren überhaupt, dass es eine geteilte Gesellschaft gibt, die Descendants im reichen Stadtteil oder in einer reichen Stadt und die Menschen leben eigentlich unter sehr armen Verhältnissen und müssen den Regeln der Descendants folgen und unter anderem dürfen die sich nicht miteinander fortpflanzen. Sie sieht, wie ein Kind umgebracht wird, will sich selber den Rebellen danach anschließen, hat ja in Henry, mit dem sie aktuell eine Beziehung führt. Sie sind nicht offiziell am Courten. Sie denkt, er will sie heiraten, aber weiß nicht so genau. Also es ist alles nicht so ganz klar, was es jetzt ist mit den beiden. Über den hat sie einen Zugang zu diesen Rebellen. Henry hält irgendwann in diesem Buch noch um ihre Hand an. Sie vertröstet ihn erstmal auf später.
Ja.
Sie muss, um den Guardians beizutreten, den Guardians of the Everflame, dieser Rebellengruppe, muss sie einen Test bestehen. Merkt danach, dass da Dinge gelaufen sind, mit denen sie nicht einverstanden sind. Da wurde extra ein Kind krank gemacht, dass sie in ein Haus reinkommt von einer Descendant-Familie, um dort Pläne zu stehlen, die die Rebellen brauchen. Und daraufhin ist sie sauer, ist sich zum Teil nicht so sicher, für wen ist sie hier eigentlich, mit wem will sie hier zusammenarbeiten. Gibt aber dennoch dieser Rebellengruppe Informationen, woraufhin die nachher Anschläge bei den Descendants machen. Es kommen Descendants ums Leben. DM rennt dabei in ein brennendes Haus, hat eventuell übermenschliche Stärke dabei benutzt.
Maybe.
DM hat ja auch übrigens weiße Haare und silberne Augen, was eigentlich Menschen nicht haben, aber es ist nur wegen der Kinderkrankheit, was soll wir sagen?
Of course, what else? Ja, sie geht ja dann auch immer wieder in den Palast, also erst mit Maura, um den König, der ja auch eigentlich im Sterben liegt, zu pflegen und versucht da ab und zu mal was für die Guardians zu erledigen und verbockt es eigentlich fast immer und bringt sich eigentlich immer ein bisschen in die Bredouille, sodass sie dann erstmal vom Palast, Maura sie erstmal vom Palast verbannt hat. Und nach dieser Aktion mit dem brennenden Gebäude bringt Lusa sie ja dann in den Palast, weil sie verletzt war und kümmert sich um sie ganz reizend, was man halt so macht als Prinz mit so einer ungetesteten, weirden, menschlichen Heilerin, die schon zweimal die Wachen um ihren Verstand gebracht hat.
Ja, weil wer ist Luther? Wie du sagst, der Prinz, Lillys Bruder. Und der ist immer, wo wir sind, ist der irgendwie auch.
Luther ist immer da, wo wir sind. Ja, und dann soll sie ja nochmal den König sich angucken, auf Luthers Request hin. Der sagt dann nochmal ganz wilde Sachen zu ihr, woraufhin sie fast nochmal beschuldigt wird, ihn angegriffen zu haben und töten zu wollen. Und dann läuft sie weg. Luther läuft ihr hinterher. Es kommt zu dem einzigen Kuss in diesem ganzen Buch.
Life-changing Kiss. Was willst du machen?
Mhm, ja, kann man nichts machen. Und sie geht nach Hause, streitet sich dann noch mit ihrem Dad. Und das Ende vom Buch ist, dass der König stirbt und Diem die Krone auf dem Kopf hat.
Oh, surprise, surprise. Dabei ist sie doch gar kein Descendant, sondern Morte.
Kann ja mal passieren. Und dann haben wir ja noch einen richtig heftigen Epilog aus der Perspektive von Diems Mutter, die seit 6 Monaten auf einer Insel ist und da anscheinend schon mal war und dann damals geholt wurde und ein Baby auf dem Arm hatte und dann noch irgendjemand mit ihr auf der Insel war, das erste Mal, wo sie dort war. Und am Ende von dem Epilog sieht sie ein Licht aufsteigen und weiß, dass sie jetzt bald nach Hause kann.
Weil der König tot ist. Also wir steigen ein mit der verschwundenen Mutter. Also allein diesen Prolog zu lesen, da wird so richtig der Podcast-Titel, weißt du, Prolog und Panik.
Und Panik, ja.
Sie sieht ihre Mutter diskutieren mit diesem Descendant. Was hat die mit dem zu tun? Weil das ist ja auch voll getrennt, wie diese Gesellschaften irgendwie leben. Und dieses Ende ist ja eigentlich das Interessanteste. Diese alte Frau, die dann zu ihr kommt und sagt, ey, Mädel, hör auf, dieses Pulver zu nehmen. Ja. Und dann denkt die sich, ja klar, wenn hier so eine alte Frau mir auf der Straße das sagt, dass ich aufhören soll, es zu nehmen, dann höre ich auf, das zu nehmen. Meine Mutter ist eine der krassesten Heilerinnen, die es jemals gab. Sie ist ja auch die Palastheilerin. Weiß Diem zu dem Zeitpunkt nicht. Aber wir erfahren im Verlauf des Buches, dass sie Visionen hatte und Halluzinationen im Prinzip, dass sie Dinge gesehen hat, die nicht da waren, denkt sie, wurde ihr so eingeredet. Und denkt jetzt einfach, dann nehme ich das nicht mehr.
Ja,
alles klar.
Sie schmeißt dann den kompletten Vorrat, den sie hat. Gut, sie wartet eine Weile, to be fair. Aber irgendwann schmeißt sie dann den kompletten Vorrat, den sie hat, auf den Grunde des Meeres. Weil sie einfach anfängt, aber auch, ich meine, to be fair, da sind ja 6 Monate dazwischen, bis sie das tatsächlich macht dann.
Krass, oder? Aber wie lange dieses Pulver wirkt?
Hat sie gleich aufgehört, das zu nehmen?
Hört sie erst nach 6 Monaten auf?
Ihr Vater ertappt sie ja dann irgendwann mal dabei, weil der das findet. Und dann sagt er, ne, wie lange nimmst du das schon nicht mehr? Und dann tut sie so, wie wenn sie nur 1-2 Dosen oder sowas verpasst hätte. Sagt aber dann in ihrem inneren Monolog schon, dass sie schon mehr nicht genommen hat. Ja, doch, es kann sein. Also ganz genau wissen wir es nicht, aber irgendwo da dazwischen. Und sie hat es ja schon noch sehr lange, aber irgendwann fängt sie ja dann wirklich an, vieles zu hinterfragen, bis sie irgendwann mal dann doch alles auf den Grund des Meeres schmeißt, weil sie, ich glaube, sauer war, weil sie irgendwas über ihre Mutter rausgefunden hat, was sie nicht wusste. Aber ja. Und Teller, ihr Bruder, den finde ich ja so cool. Der hat ja ziemlich schnell gecheckt, dass es quasi ihre ganze Wesensveränderung, die sie durchmacht, die wir ja nicht so mitbekommen, weil wir ja quasi diesen Zeitsprung haben und wir kennen sie ja gar nicht anders. Aber Teller wird ja immer wieder dafür verwendet, zu sagen so, ja, seit sie das Pulver aufgehört hat zu nehmen, ist sie halt super so reizbar. Ja, genau. Und dann sie wurde ja von ihrer Mutter immer von den Descended ferngehalten. Also sie durfte ja nicht zu denen, durfte auch nichts mit denen zu tun haben und so und hat auch nichts darüber gelernt. Und jetzt, wo ihre Mutter weg ist, wird sie ja dann doch mal im Notfall mit Mora da zum Palast gerufen, um diesen Descended-Kindern zu helfen. Und hat aber eigentlich gar keinen Plan, was sie tut, wodurch sie sich ja aus Versehen wie so ein bisschen revealed, weil Lily hat ja diesen gebrochenen Arm. Und Lusa sagt ja erst zu ihr, soll nicht ich den Knochen wieder in Form bringen, weil anscheinend sind Descended-Knochen so stabil, dass Menschen das gar nicht können. Und die so, ich werde ja wohl noch einen Knochen richtig wieder setzen können und fühlt sich direkt angegriffen und macht es dann selber und weiß eigentlich gar nicht, dass sie das nicht können sollte.
Ja, checkt das gar nicht. Ja. Hast du eine Theorie dazu, warum DM so gar nichts weiß über die Descendants? Weil ich mir ja denken würde, wenn mein Kind potenziell der Gefahr ausgesetzt ist, irgendwann rauszukriegen, dass es selber ein Descendant ist, oder die Angst besteht, dass irgendwann mal nicht jemand diese Geschichte glaubt, damit, dass sie eine Kinderkrankheit hatte. Weil sie hat zwar diese optischen Anzeichen, aber sie hat ja zum Beispiel, sie kann mit einem normalen Messer geschnitten werden, was sonst bei einem Descendant nicht gehen würde.
Stimmt das überhaupt? Weil da wird ja am Ende, wird irgendwann mal gefragt, erinnerst du dich dran, dass du bluten kannst? Ach so, während sie Flameroot genommen hat.
Ich dachte nur, weil sie jetzt ja mehrmals androht oder Leuten sagt so, ja, guck doch einfach, wie ich blute, schneid mich doch mal auf.
Egal, lassen wir das.
Ich denke mal, Wissen ist Macht und Wissen gibt dir ja auch eine Form von Kontrolle. Und etwas über sich selber zu wissen, beziehungsweise über die Leute, die meine Feinde sind, weil wir wissen, dass die Kinder von Sterblichen und von Descendants gejagt werden, dass die zum Tode verurteilt sind, umgebracht werden, ohne Verhandlung oder so. Das ist ein Todesurteil. Warum ich dann meinem Kind wirklich so gar keine Informationen zukommen lasse, finde ich so fraglich.
Ja, ich finde es richtig schwierig, was die Mom gemacht hat. Ihr Gedankengang war, denke ich mal, sie versucht sie halt so fern davon zu halten wie möglich, ne? Und je eher Diem das selber glaubt, desto überzeugender kann sie die Geschichte auch erzählen, so.
Ich meine nicht, warum sie es ihr verheimlicht hat. Das meine ich nicht. Ich meine, warum sie so gar kein Wissen über die Descendants hat, weißt du? Die anderen wissen alle Dinge über die, wenn es ums Heilen geht auch, und sie darf keinerlei dieser Informationen haben. Das meine ich. Sie hätte ja trotzdem alle möglichen Informationen geben können über deren Regeln. Sie weiß ja nichts über deren Politik, über deren Land, über deren, aus medizinischer Sicht, über deren Körper, über deren Kräfte. Das meine ich, weißt du, dass man ihr trotzdem diese ganzen Informationen gibt und sie kann ja trotzdem an dieser Geschichte festhalten und trotzdem kann man sie unterrichten darin, weißt du?
Voll.
Falls irgendwann mal das rauskommt, dass dir es rausfinden oder die anderen es rausfinden, dass sie zumindest weiß, mit wem sie es zu tun hat. Das ist meine Frage, weißt du?
Ich könnte mir vorstellen, dieses Thema mit physischen Anzeichen und Kräften und so, dass sie ihr das verheimlicht hat, einfach weil sie vielleicht Angst hatte, dass Diem dann selber checkt, was sie ist irgendwann.
Mhm.
Also je weniger Infos sie dazu hat, desto weniger kommt sie selber drauf. Aber ich finde es auch einfach super wenig durchdacht, weil ich meine, was hat sie gedacht, dass sie das von der verheimlichen kann, bis die 50 ist? Oder also, ich meine, die ist jetzt 20 und soll Heilerin sein. Und was ist denn? Ich meine, Mora ist jetzt auch nicht mehr die Fitteste. Und sie ist ja jetzt weg. Und was denkt sie denn, was dann passiert? Also, das kann ja nicht sein.
Ja, eben.
Also, so ganz verstehe ich es auch nicht. Ich finde es ein bisschen eine schwierige Strategie, die ihre Mom da gefahren ist. Und sie ist ja offensichtlich auch nicht
super
aufgegangen.
Super schwierig.
Ich meine, das zeigt sich ja auch daran. Ich finde diese ganze Beziehung von ihren Eltern auch ein bisschen weird.
Mhm.
Also ihrem Adoptivvater Andre Bellator und ihrer Mom.
Weil?
Ja, weil der Vater sagt ja auch mal, dass für ihn das immer okay war, dass ihre Mutter quasi Geheimnisse vor ihm hatte.
Mhm.
Und dass man nicht alles voneinander wissen muss, um zusammen zu sein. Und ich verstehe, glaube ich, so grob, was er meint, also dass man dieses Vertrauen in jemanden hat und ich muss nicht alles von dir ständig erzählt bekommen, was du die ganze Zeit tust, aber also die Sachen, die sie macht, ist die ja auch tagelang einfach weg ist und das für die Familie normal ist und nicht mal er weiß, wer sie ist oder was sie macht oder wo sie jetzt ist und einfach blind darauf vertraut, ja, die wird schon wieder kommen irgendwann. Finde ich ein bisschen eine weirde Basis für eine Beziehung. Also.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass er sowas sagt aus seiner Commander-Perspektive, dass er ja sagt, ne, ich kann und will hier auch nicht alles erzählen, weil ihr das vielleicht auch nicht wissen müsst, was da so in der Army abgeht und er ja auch Dinge gar nicht erzählen darf wahrscheinlich. Mhm. Und ja, aber wahrscheinlich die größere Tragweite dessen gar nicht checkt, weil er ist ja so schockiert, als er rauskriegt, dass sie überhaupt die Palastheilerin war, dass er mit sowas ja gar nicht gerechnet hat, ne? Als er das so gesagt hat. Hat er wahrscheinlich gar nicht so gemeint, weißt du?
Ich glaube auch nicht, dass er das ihm gegenüber so gemeint hat. Sie ist schließlich seine Tochter. Die hat ihm gefälligst zu gehorchen.
Ja.
Aber er hat ja auch ihr das immer verheimlicht. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob er die Tragweite überhaupt weiß, dessen wer oder was Diem ist. Und hat trotzdem einfach blind auf ihre Mutter vertraut, du darfst auf gar keinen Fall irgendeinen Kontakt mit Descendants haben.
Na, wie findest du denn insgesamt den Charakter André Bellator?
Ich finde den Umgang, den er mit den Kindern hat, abgesehen davon, dass er sie ja auch einfach blind von den Descendants fernhält, finde ich ihn voll cool, wie er so mit den Kids umgeht.
Mhm.
Ich finde es auch total cool, dass der denen von Anfang an Kämpfen beigebracht hat, was natürlich auch für Diem als FMC richtig nice ist, weil wir halt jemanden haben, von der wir wissen, die ihr Leben lang kämpfen gelernt hat, zumindest mit Messern, und sich dementsprechend verteidigen kann. Und wir haben jetzt nicht so eine ich lerne mal 2 Wochen bei irgendeinem High General kämpfen und dann kann ich direkt gegen den stärksten Typ ever gewinnen. Das fand ich eigentlich voll nice.
Genau, das meine ich. Und das grenzt ihn halt total von der Mutter ab, weißt du, dass er sie ja auch von den Descendants fernhält. Jetzt ist mir nicht klar, ob das jetzt auf Grundlage von der Mutter ist oder weil er ja sehr viel Erfahrung mit den Descendants hat. Er hat für die Army gearbeitet, er musste mit denen zusammenarbeiten. Er hat, glaube ich, noch viel mehr Einblick, wie die so drauf sind, was die so machen und dass er seine Kinder von denen fernhalten will, weil die als Sterbliche ja eh immer verlieren würden gegen die. Das heißt, er gibt denen ja was mit, dass sie sich verteidigen können, auch wenn die jetzt so gar nicht angreifbar sind. Oder wenn die gerade gar keine Zielscheibe sind, denkt er sich trotzdem, ich muss diesen Kindern unbedingt beibringen, sich zu schützen. Und da sind ja die Hauptregeln, die der denen beibringt, ist ja, wie kämpfst du gegen jemanden, der stärker ist? Du musst schlauer sein. Also flieh lieber den einzelnen Kampf, um den gesamten Krieg zu gewinnen.
Ja.
Und das hätte ja die Mama auch machen können, oder?
Hätte sie, ja. Das wäre mal gut gewesen.
Ich mag die Dynamik auf jeden Fall total gerne. Denen ist ja allen klar, dass er der Stiefvater ist. Mhm. Und trotzdem wird immer beschrieben, dass es ihr Vater ist, dass er sie als sein Kind akzeptiert hat, dass das nie außer Frage stand, dass er sie liebt.
Ja, voll. Das finde ich auch total schön.
Ich finde, man merkt das auch sehr in diesem Streitgespräch am Ende, was total emotional und total berührend ist.
Mhm.
Also wie die sich da streiten und wie er sie ja auch anschreit und wie er versucht, ihr Befehle irgendwie zu geben, dass das aber alles aus so einer Fürsorge und so einer Angst um sie heraus ist. Und dass sie natürlich sagt, hey, ich bin erwachsen, ich treffe hier meine eigene Entscheidung, ist mir egal. Und er sich denkt, ja, aber ich weiß es doch besser. Also ich habe diese ganze Erfahrung und ich kenne die Descendants und ich fand es einfach so emotional und er hat mir so leid getan. Das wurde ja auch so böse am Ende und sie hat ihn da als beschimpft, als du bist nicht mein Vater und rennt raus. Und ach, ich fand ihn zu jedem Zeitpunkt einen sehr realistisch geschriebenen Vater.
Ja, das stimmt. Ich fand es so interessant, weil gerade in dem Streitgespräch, man kann ja beide Seiten so nachvollziehen.
Total.
Auch das Diem sagt, ich meine, die ist 20. Leute, wie lange wolltet ihr noch die Entscheidungen für mich treffen? Ne? Klar, das kam jetzt alles so ein bisschen dadurch, dass ihre Mutter weg war. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern sie zu diesen Schlüssen gekommen wäre, wenn ihre Mutter noch da gewesen wäre. Vielleicht wäre sie dann für immer einfach Healerin geblieben. Aber wenn sie das halt nicht will, und Mora sagt ihr das hier auch, wenn du nicht Heilerin sein möchtest, dann musst du nicht Heilerin sein. Ich meine, sie kündigt dann den Job so ein bisschen on a whim, ohne irgendeinen Plan zu haben, was sie jetzt als nächstes tun will. Ich meine, da kann man sich jetzt auch drüber streiten, wie smart
Königin
das ist.
Königin sein.
Genau, ja, dann ist sie schon mal frei, Königin zu sein. Die Sachen, die der Dad sagt, sind halt auch voll nachvollziehbar. Und der Dad, ich finde ihn deswegen auch noch ein bisschen einen komplexen Charakter, weil ja, der hat total viel Einsicht in die Descended, aber ich check's nicht so ganz, weil, also der sagt ja quasi, ich kenne die besser als du, aus seiner Perspektive auf jeden Fall. Wir haben aber ja jetzt Luther schon ein paar Mal anders erlebt, als er ihn darstellt. Mhm. Weil Luther natürlich nach außen hin auch immer eine ganz andere Maske anhat, als er jetzt, glaube ich, halt mit Diem hatte. Und ich meine, sie challenged den Dad ja auch mal so ein bisschen so. Und Henry sagt es ja die ganze Zeit, auf welcher Seite steht er eigentlich? Weil der ist ja ein sehr hoher Commander in der Marian Army, die ja eigentlich quasi für die Descended kämpft, also für die Crowns. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage, wie steht der eigentlich wirklich zu den Descended? Und er sagt ja, er will den Frieden wahren und sagt, dass er dazu auch die Menschen bekämpft, aber halt für das große Ganze, weil er sagt, es gibt gerade so viele Rebellenangriffe, dass Risiko, das dadurch halt besteht, ist, dass noch mehr Descended irgendwelche Gesetze erlassen, dass Menschen irgendwie aus den Realms vertrieben werden oder wie in Ignius irgendein Genozid gegen die Menschen passiert. Mhm. Und das will er verhindern. Und wenn der Preis dafür ist, ein paar menschliche Rebellen zu töten, dann ist es halt der Preis, den er dafür zahlen muss. Und kann man so ein bisschen seine Argumentation auch nachvollziehen. Gleichzeitig ist halt die Frage, ist das wirklich der Weg, den wir gehen wollen, den ja Diem dann im Endeffekt stellt oder die Guardians quasi.
Ich weiß auch noch, dass ich da am Anfang sehr unsicher war, was wird das bedeuten, was wird es für die Zukunft der Geschichte bedeuten, werden wir irgendwann gegen den Vater kämpfen müssen. Man hat dann so, finde ich, beim Lesen die Hoffnung, dass er ja, wenn er dort bei denen arbeitet, dass wir auch nicht alles wissen. Vielleicht arbeitet er auch von drinnen gegen die. Das sind so, weiß ich noch, Theorien, die ich beim ersten Lesen hatte und denen ich dachte, wie passt das hier nachher alles zusammen, weil es ja offensichtlich einen krassen Interessenskonflikt gibt.
Ja, total.
Wenn jetzt seine Tochter zu den Guardians of the Everflame geht, zu den Rebellen und dass die Rebellengruppen sind, gegen die er arbeitet, weil er sagt, das schafft nur Unruhe und dadurch sterben noch mehr Menschen. Man ja aber auf der anderen Seite absolut die Motivation der Rebellion nachvollziehen kann. Da können wir ja gerne
total,
weitermachen.
Total.
Bei den Guardians, ja. Wenn du Lust hast.
Ja.
Weil wir leben in einer Welt, in der die Menschen unterdrückt sind. In denen die hungern, in denen die ganz schlechte Lebensqualität haben, unter ganz armen Verhältnissen leben, die Fußabtreter der Descendants sind.
Und so richtig übel behandelt werden. Ne? Wir kriegen das ja dann so ein bisschen mit, als Diem anfängt, in Luminous City zu den Descended zu gehen, um einmal das Mädchen zu heilen oder nachher auch beim König.
Aha.
Wie sie da auch immer von den Wachen behandelt wird.
Mhm.
Also ja. Ganz schlimme Verhältnisse auf jeden Fall.
Und ich finde es ganz klar, dass sich dann da so Rebellengruppen formen.
Und die gibt es ja auch irgendwie überall und schon immer, habe ich so das Gefühl. Mhm. Und alle wissen das auch so ein bisschen.
Ja.
Die eben nicht, aber ansonsten ist es quasi nichts Neues, dass die existieren. Es geht nur darum, was machen die gerade und was nicht. Und da gibt es ja dann auch dieses super gute Streitgespräch mit Henry, ne? Die erwischt die einmal und sagt dann nachher, nachdem, warum nochmal geht sie zu denen?
Weil sie vorher mit ansieht, wie ein Descendant sein eigenes Kind und die Mutter des Kindes umbringen, weil die Mutter es geschafft hat, 4 Jahre lang die Existenz dieses Kindes geheim zu halten und es dann doch rauskam und die eben diesen furchtbaren Konflikt mitbekommen, beide sterben sieht und danach die Entscheidung trifft, dass sie doch Teil der Guardians sein möchte.
Ja, stimmt.
Genau, zu Recht.
Ja, voll. Und gleichzeitig hinterfragt sie aber Zero, was die Guardians eigentlich machen, was das bedeutet und was man dafür vielleicht tun muss.
Mhm.
Weil sie geht ja dann zu diesem Treffen, macht ihre Initiation da, wo sie da was aus diesem Haus rausfinden soll, wo dieses Mädchen verletzt ist oder eben diesen Ausschlag hat. Und findet ja dann viel mehr raus, als man jemals irgendjemandem beim ersten Mal zugetraut hat, wo ich auch dachte, so Leute, super tolle Kommunikation, was Erwartungshaltungen angeht, ne?
Mhm.
Also hier jemanden reinschicken, die quasi ihren Kopf riskiert für was, was ihr nicht mal erwartet habt, dass sie bekommen würde. Und gleichzeitig, dann kriegt sie ja noch diesen weiteren Auftrag, da im Palast was rauszufinden. Und den verbockt sie ja maßlos und wird mehr oder weniger von Luther so ein bisschen erwischt und kriegt überhaupt nicht das raus, was sie rauskriegen sollte.
Aha.
Und dann wird sie ja ausgeschlossen erstmal bei den Guardians, dass sie ja keine Missionen mehr machen. Obwohl sie denen super viele
Informationen zugebracht hat.
Ja, voll. Und dann als dann die nachher basierend auf ihren Informationen diesen Anschlag auf dieses Waffenlager machen, wo sie ja dann hingeht zum Helfen und in dieses brennende Gebäude rennt, um Leute rauszuholen, wo Luther sie ja dann noch rausholen muss, dann hinterfragt sie plötzlich, warte mal, das ist irgendwie doch nicht so cool, was wir hier machen und geht so ein bisschen gegen meine Werte und meinen Moralkompass. Weil sie als Heilerin ja keine Menschen verletzen will. Und dann checkt sie auch so, dieses Mädchen wurde vermutlich vergiftet. Und dann stellt sie ja Henry zur Rede und sagt, ich will doch nicht mehr bei den Guardians sein. Und Henry sagt, sag mal, was dachtest du denn, was wir da tun? Bisschen schunkeln und Lieder singen oder so. Und da merkt man auch, wie naiv sie da in sowas reingegangen ist oder in das spezifisch reingegangen ist, ohne zu hinterfragen, was bedeutet es eigentlich, ein Guardian zu sein? Was steht hier auf dem Spiel? Was opfern wir wofür und was sind unsere Prioritäten?
Ja, es ist halt ziemlich blöd, dass sie sich auf dieses Initiation-Ding eingelassen hat, einfach so. Auf der anderen Seite ist ja aber auch, sie kommt da zum ersten Mal an mit Henry und es wird klar, dass die sie eigentlich nicht wollen. Aufgrund ihres Vaters, dass sie ihr einfach nicht vertrauen. Weil ihr Vater, der Commander der gegnerischen Armee praktisch ist und die sagen, nee, das können wir hier nicht gebrauchen, die darf unsere Informationen nicht haben, die darf nicht wissen, was wir machen, wir vertrauen ihr nicht. Und Henry ja sagt, ja, wir könnt ihr aber vertrauen und sie natürlich diese Position hat als Heilerin, da Informationen zu kriegen. Ach, ich finde, dass das alles so schnell geht mit denen, dass man ihr fast nicht mal vorwerfen kann, dass sie nicht so richtig durchblickt, was los ist. Sie will halt gern aktiv werden. Sie ist ja, stell dir vor, du siehst auf der Straße zu, wie da jemand einfach so zwei Leute umbringt, nur weil die Gesetze das irgendwie verlangen, dass die eine Person nicht existieren darf. Und diese Wut, die sie in sich hat. Und jetzt ist sie ja sowieso die ganze Zeit schon wütend, seitdem sie ihr Flamebrood weglässt. Diesen Hass auch irgendwie auf das Establishment und auf die Politik und auf diese Hilflosigkeit, die man so fühlt. Ich meine, jede Frau kennt es, glaube ich, wie hilflos man sich manchmal fühlt, wenn man irgendwie behandelt wird, weil man eine Frau ist. Und diese Wut, die dadurch ja auch entsteht, ja? The female rage, sage ich nur.
Ja,
dass sie ja einfach da irgendwie aktiv werden will, irgendwas machen will. Jetzt gibt es schon diese Gruppe, die haben Pläne, dann kann man sich denen ja anschließen. Weil was will sie alleine machen? Das geht ja nicht. Es geht ja nur über irgendeine Organisation. Ja. Und dann sagen die halt, ja, mach das mal als Test, um zu gucken, ob wir dir vertrauen können. Und dann kommen ja irgendwie diese Sachen raus. Also ich würde da, finde ich, noch nicht mal so streng mit ihr sein. Beziehungsweise kann ich ihr das ganz gut verzeihen, dass sie da noch nicht so genau gecheckt hat, was das eigentlich soll. Ich finde halt, dass Henry ihr da auch ein bisschen mehr Infos hätte geben können. Weißt du, nicht danach sagen kann, was dachtest du denn, was wir machen? Ja, keine Ahnung.
Ja.
Noch nie von
ja,
euch gehört.
Voll. Ja, du, ich verstehe auch, dass sie sich in dem Moment denen anschließen möchte, genau aus den Gründen, die du sagst. Ich finde, man merkt halt voll, dass sie einfach Dinge nicht hinterfragt. Also, ist ja genau das Gleiche wie mit diesem Flame Root Powder und diese ganzen Sachen, dass sie halt nichts zu den Descended weiß. Wieso hat sie nie das in ihrer Ausbildung verlangt? Ich meine, die ist Heilerin quasi seit sie laufen kann, wird sie dazu ausgebildet und hat nie irgendwas über die Descended gelernt. Warum?
Ja, stimmt.
Und warum lernen andere das? Das Gleiche da, sie hinterfragt überhaupt gar nicht, was macht ihr hier überhaupt? Also, dass sie das im ersten Moment nicht macht, okay. Und ich werfe das auch Henry vor, dass er ihr da nichts dazu sagt und einfach sagt, hier, mach mal. Ich meine, dass er ihr nicht erzählt, wir werden das Mädchen vergiften, ist mir schon klar, weil er weiß genau, dass sie dann nicht mitmachen würde.
Der macht das ganz kalkuliert.
Ja.
Habe ich so den Eindruck, sie da so reinzuziehen. Genau die Dinge zu sagen, die sie hören muss, um da jetzt sich anzuschließen irgendwie.
Ja, aber den Streitgespräch auch, ne, nachher, finde ich auch so spannend, weil da kann ich halt auch total verstehen, dass sie sagt, okay, hätte ich mir vielleicht vorher Gedanken drüber machen sollen, aber so will ich das nicht. Und er sagt halt, was dachtest du denn, was wir tun? Das ist das Opfer, das wir bringen müssen. Wie wenn das jetzt so schlimm wäre, wenn so ein Mädchen mal einen Tag lang einen Ausschlag hatte, die menschlichen oder die Mixed-Race-Kinder sterben ständig.
Ja.
Andauernd werden die umgebracht. Und sie weiß ja eigentlich, wie schlecht es den Menschen geht.
Ja, genau. Ja, ja, das war auch ein gutes Streitgespräch, wo ich auch beide Seiten sehr gut verstehen konnte.
Ja.
Sie wäre bereit, das Land zu verlassen mit ihm. Na komm, wir gehen einfach woanders hin, siedeln uns woanders nieder. Lass das ja alles so passieren, wie es passiert. Und er ist aber nicht bereit, diesen Kampf zu verlassen. Ja, Henry ist da sehr idealistisch unterwegs und da sehr tief drin in seiner Extremgruppe oder in dieser Rebellengruppe.
Weil Henry aber auch schon voll viele Sachen passiert sind.
Genau.
Wie war das? Seine Mutter hat die Heilung nicht bekommen. Dann hat er ja auch beobachtet, wie ein Descendant auf einem Pferd einen Jungen umgebracht hat oder über einen Haufen gerannt hat mit dem Pferd und sich nicht mal auch nur annähernd dafür geschämt hat oder sonst irgendwas damit gemacht hat.
Das ist ja auch was, wo man direkt schon checkt, dass das nochmal zurückkommt, die Story, weil Henry ja erzählt, dass er seitdem nach dieser Person auf dem Pferd Ausschau hält, seitdem diese Person sucht und nie wieder gesehen hat, die einfach jemanden tot geritten hat und dann Pferdeflucht begangen ist.
Ja, wie noch dem toten Kind die Schuld dafür gegeben hat. Ja, und Diem sind so schlimme Sachen ja noch nicht passiert, bis zu dem Moment, wo sie eben sieht, wie diese Mutter und ihr Sohn umgebracht werden. Ja. Und dass sie dann da diese Entscheidung fasst, das zu tun. Aber ja, ist halt, ja, ich finde es super schwierig. Ich kann, wie gesagt, beides voll gut nachvollziehen. Und das ist auch das, was dieses Buch so schön macht. Dass man das so gut nachvollziehen kann auf beiden Seiten und die Argumentationen und wieso manche Dinge sein müssen, aber dass man das gegebenenfalls nicht mit dem eigenen Moralkompass vereinbaren kann und so. Das macht es einfach richtig cool.
Und das macht ja auch, dass man eine tatsächliche Verzweiflung als Leser verspürt, wenn man sowas liest. Wenn du ein Streitgespräch liest und nur denkst, ja, das ist ja völlig klar, wer hier Recht hat, dann ist es ja auch irgendwie langweilig. Aber wenn man da so hin und her gerissen ist und irgendwie beide Seiten verstehen kann und sich nicht so ganz entscheiden kann, auf welcher Seite stehe ich denn jetzt? Und ja, auch Diem, die da so die ganze Zeit hin und her gerissen ist mit dem, was sie tatsächlich zum Beispiel von Luther hört und von Luther sieht oder im Palast auch sieht und ihrem Bruder, der mit den Descendants zu tun hat, mit dem, was da so politisch auch gelebt wird, ist ja auch super schwer, das alles unter einen Hut zu bekommen, wenn das plötzlich so vielseitig wird oder so vielschichtig wird.
Ja.
Aber ja, sehr spannend, finde ich. Gerade diese Guardians of the Everflame-Sache, also das wird noch eine Nummer größer, ja. Das, finde ich, ist im ersten Buch irgendwie schon klar, dass das Potenzial hat.
Auf jeden Fall.
Genauso wie die Henry-Sache. Spannend.
Ja. Definitiv.
Oder die Diem Luther-Sache.
Ja, aber was ich bei Diem Henry auch noch so krass finde, du hast ja diesen offenen Marriage Proposal.
Ja, ja.
Er hat quasi um ihre Hand angehalten und sie hat gesagt, muss ich drüber nachdenken. Und dann checken wir als Leser, also Diem verleugnet das ja immer weiterhin, aber man checkt ja als Leser sehr schnell dann doch, dass sie Kräfte hat. Und fragt sich dann natürlich, was bedeutet das denn jetzt für diese Diem-Henry-Beziehung? Mhm. Werden wir nachher vielleicht nicht nur gegen ihren Vater kämpfen, sondern unter Umständen auch gegen Henry?
Ja.
Wie wird Henry sich jetzt positionieren, wenn er rausfindet, dass sie Kräfte hat?
Ja, der Herzschmerz ist vorprogrammiert.
Ja, auf jeden Fall. Sowas von. Ja. Ich hatte ja auch total vergessen, dass Luther Diem wirklich ins Gesicht sagt, du hast Magie. Und sie so, nein, 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 nein. Und es weiter verleugnet.
Doch, wenn man sehr powerful ist, dann kann man die Magie von anderen spüren. Und ich spüre deine Magie.
Ja, das ist genau das, ja.
Nein, das bildest du dir ein.
Aber ich bin doch menschlich. Das war nur eine Kinderkrankheit.
Schütz mich doch auf, schütz mich. Ja, hätten sie mal.
Hätten sie gemerkt, hätte es nicht funktioniert.
Ja, das weiß ich tatsächlich gerade nicht, aber ja.
Weil wir es von Herzschmerz hatten. Teller und Lilly.
Oh Gott. Oh Mona.
Ihr Bruder und Luthers kleine Schwester gehen ja zusammen zur Schule und sind most obviously ein bisschen verknallt. Und es ist ja so schlimm, weil das ist ja verboten. Die dürfen definitiv auch keine Kinder haben. Das sind ja diese Kinder, die getötet werden. Schon vor allem gleich dreimal nicht, weil das eine Prinzessin ist. Das ist ja auch was, was nachher in dem Streitgespräch mit dem Vater noch dazu kommt.
No.
Dass das rauskommt, dass als wir von Lilly geredet haben, wir von Prinzessin Lillian geredet haben, der Vater das auch überhaupt nicht witzig findet.
Ja.
Und ich finde, das ist auch so tragisches Foreshadowing, nicht nur deswegen, weil da könnte man sich ja überlegen, okay, Diem ist jetzt Königin, die kann ja dann diese Gesetze aufheben.
Okay.
Aber Teller ist halt trotzdem ein Mensch und Lilly ist ein Descendant. Das heißt, selbst wenn die zusammen sein dürfen, ist Teller halt dann in ein paar Jahrzehnten tot und Lilly halt nicht?
Du, ich habe auch die ganze Zeit war es so, gibt es irgendwo Anzeichen, dass man jemanden unsterblich machen kann?
Ja.
Könnte Teller vielleicht auch nicht Andres Sohn sein? Wo ist die Lösung für dieses Problem? Wo ist sie? Also es ist so cruel, das so zu schreiben, weil die sind so süß. Da passiert ja nicht mal viel. Aber einfach diese...
Nee, ein bisschen Händchen halten.
Jugendliche, unschuldige, genau. Ein bisschen Händchen halten, rot werden, wenn man
ihn
anspricht über die andere Person. Nein, da ist nichts. Er sagte auch, da ist nichts. Und das glaubst du, sie ist die Prinzessin. Und er ist sich dessen ja auch sehr bewusst und kann da trotzdem nichts gegen seine Gefühle machen. Ja. Und sie findet ihn ja auch ganz gut. Das merkt man ja auch.
Oh, ja.
Das ist so traurig.
So cute. Also ich meine, die Lösung, die es da, finde ich, bisher nur gibt, ist, dass sie ihre Unsterblichkeit aufgibt, so wie die Kindred das damals gemacht haben.
Ah. Oh Gott.
Oder?
Ja.
Weil die Descended sind ja alles Abkommen von den neuen Kindred mit ihren menschlichen Mates da oder was sie waren und haben ihre Unsterblichkeit für die aufgegeben. Das ist so das, was ich mir gedacht habe, was Lily vielleicht machen könnte.
Und du sagst dann so, apropos Herzschmerz, I'm dying.
Ja.
Das wird ganz
dann
übel.
Haben wir quasi Teller und Lily sterblich. Und Diem und Luther unsterblich.
Ja, das ist aber für Diem auch eine Katastrophe, finde ich, einfach zu wissen, dass deine Familie irgendwann einfach sterben wird. Und ja, in dieser Unsterblichkeit, die ja so lang ist, hast du ja dann von deinem ganzen langen Leben, was du führst, gar nicht viel, was so ein Menschenleben ist. Das ist ja so kurz dann und dann hat sie ihre Familie von ihrem ganzen Leben nachher gar nicht so lang und viel gekannt. Und ich finde die Vorstellung einfach so furchtbar.
Mhm.
Total. Zu sehen, wie die nachher alt werden. Ugh.
Kannst du dir vorstellen, dass Teller stattdessen einfach stirbt?
Innerhalb der Reihe.
Mhm.
Aber nur, wenn Lily dann auch stirbt. Give me all the damage. Ich kann mir einiges vorstellen. Ich kann halt nicht einschätzen, wie cruel Pen Cole da so ist.
Ja. Das stimmt.
Wie die nachher so im Umbringen ihrer Charaktere ist. Gab's da nicht mal so ein Gerücht, dass sie da irgendwie...
Sie hat selber was gepostet dazu, jetzt als sie Burn geschrieben hat, dass sie zum Schluss noch jemanden umbringt.
Mhm.
Aber who knows, wie viele Rounds of Edits das noch gemacht hat.
Ja.
Ich könnte mir bei ihr schon vorstellen, dass da jetzt nicht alle bis zum Schluss überleben.
Ja, das muss auch nicht, finde ich.
Nö.
Aber dann, weiß ich nicht, finde ich es genauso tragisch, wenn Lily überlebt, ob er jetzt stirbt mit 80 und sie dann noch 800 Jahre weiterlebt oder ob er jetzt stirbt dann nachher mit 17 oder so. Ich weiß gar nicht, wie alt er gerade ist. Und sie dann noch 800 Jahre lebt, das finde ich...
Ja. Nee, ich finde die Vorstellung, dass die ihre Unsterblichkeit aufgibt, trotzdem schöner. Für die zwei.
Ja, aber dann verliert Luther seine Schwester.
Ja, das wäre auch echt schlimm.
Ja, naja.
Ha, ja, okay, lassen wir das.
Ziel ist auf jeden Fall, diese Verhältnisse abzuschaffen, oder? Diem als Königin,
ja.
Dass die da mal ein Machtwort spricht und sagt, so Leute, wir ändern jetzt hier was. Passiert bestimmt ohne Widerstand.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch voll schwierig, ne, jetzt. Die ist Halfbreed oder wie auch immer, die das dort nennt.
Die ist das, was eigentlich getötet werden muss. Ja.
Genau. Und von den Mortals wird sie vermutlich nicht richtig akzeptiert werden, weil sie Descended ist. Und von den Descended wird sie nicht richtig akzeptiert werden, weil sie Mortal ist. Und jetzt will sie aber für mehr Gerechtigkeit kämpfen.
Ja.
Und sich für die Menschen ja einsetzen, bei denen sie aufgewachsen ist. Aber ohne jemals wirklich in den ihren Leben drin zu sein. Sie hat ja immer nur so Glimpses bekommen und dann Bias durch alles, was gesagt wurde. Das ist halt immer dieses, du kannst ja nie alle über einen Kamm scheren. Und dann sitzt sie danach und denkt sich, wie wähle ich jetzt aus?
Aber ja, ich sehe auch das Problem, dass sie von beiden Seiten dann abgelehnt wird, von den Menschen und den Descendants. Ich frage mich aber auch, ob ihr gerade dieses Leben als Heilerin, was sie da schon so lange hatte, und sie kennt super viele Menschen und die Welt wird ja auch so beschrieben, dass die Frauen eigentlich nicht arbeiten. Es geht eher darum, verheiratet zu werden und auch bei den Menschen halt nicht so viele Rechte haben und sie halt, weil sie Heilerin ist, anders eigenes Geld verdienen kann und viele Frauen auch bei den Sterblichen nicht dieses Privileg haben, dass sie dadurch ja wahrscheinlich auch sehr viele Menschen kennt und ich mich frage, ob sie nicht vielleicht für die auch so ein Hoffnungsschimmer ist. So eine von uns hat da jetzt die Macht. Vielleicht kann die Sachen für uns ändern und die Erwartung. Ich könnte mir höchstens vorstellen, wenn das jetzt alles nicht so einfach geht. Und ja, ich habe die anderen Bücher gelesen, aber ich habe alles vergessen. Da werden ihr sicherlich Steine in den Weg gelegt werden. Die kann ich da plötzlich alle Gesetze ändern. Dass dann, denke ich mal, so ein Misstrauen kommt und die denken, die stellt sich gegen uns. Dass vielleicht erstmal so eine Hoffnung da ist und dann, je nachdem, wie das da so verläuft.
Vor allem, weil es ja auch offensichtlich keine richtig gute, offene Kommunikation zwischen denen gibt.
Genau.
Die Leute in Mortal City, die Menschen, die kriegen ja gar nicht richtig mit, was in Luminous City oder im Palast vor sich geht. Und vice versa. Die spüren halt die Konsequenzen daraus. Aber bis du es mal schaffst, so eine Maschinerie quasi umzumodeln und irgendwas in Bewegung zu setzen, dass die Menschen dann positive Konsequenzen spüren, ja, bis dahin glauben die nicht mehr an die.
Ja, genau. Ja.
Da bin ich voll bei dir.
Also sind wir ehrlich, man liest den ersten Band und es ist schon relativ klar, wer hier als MMC irgendwie aus der Nummer rauskommt. Ist doch so, jeder, der schon mal eine Romantasy vorher gelesen hat, sieht Luther Corbois und denkt, you're my man, you're the guy.
Here we go.
Und es wird ja auch Misstrauen schaffen.
There you are, I've been looking for you.
Wenn die irgendwann sich miteinander blicken lassen, wird es ja auch Misstrauen schaffen.
Ja. Was ich auch noch, als ich das erste Buch gelesen habe, ich weiß noch, ich habe meine Reaction-Videos nochmal angeguckt, wo ich mich auch gefragt habe, so, sind es Mates und haben wir überhaupt Mates? In diesem ganzen ersten Buch kommt das Wort Mate einmal vor und wir wissen noch gar nicht genau, wie Mates in dieser Welt funktionieren. Ja. Ist es einfach nur eine Bezeichnung für Ehepartner oder ist es eine tiefere Bedeutung? Ist es vorherbestimmt? Ist es eine Wahl? We don't know. Und als Romantasy-Leserin sitzt man so da, seid ihr Mates und welche Zeichen gibt es, dass ihr Mates seid?
Ja, ging mir auch. Er sagt an einer Stelle doch auch zu wem sagt er denn das?
Zu Eleanor, sagt er, ..
I think she's my ..
Ja.
Es gibt ja so viele Momente in diesem Buch, wenn wir jetzt von Luther sprechen, wo er Dinge tut, die so pro diem sind. Niemand darf mit den Waffen in den Palast, aber er sagt dann, ja, nimm deine Waffen mit rein, ist okay.
Ja. Die Wachen gehen sie an und dann werden die Wachen bestraft. Ja. Amen.
Ganz genau.
Und dann beschwert sie sich drüber, dass er die Wachen verletzt hat. Musste das sein. Da merkt man auch, wo ihre Werte und ihre Moral sind, ne? Das ist auch ein schönes Show, don't tell. Ich fand es ja auch nice, dass die Männer da das Contraceptive Tonic nehmen müssen.
Ah, siehst du, das wusste ich nicht mehr. Perfekt.
Es gibt doch diese Szene, wo sie mit Henry nach Fortos geht, relativ am Anfang. Und dann haben die doch Sex im Wald. Nach langer Zeit mal wieder. Und dann sagt sie, erst noch das Contraceptive Tonic. Wo dann hier Henry direkt mit der Red Flag um die Ecke kommt und sagt, wer sind denn wir, die den Willen der Götter verhindern wollen? Und sie so, also entweder Contraceptive Tonic oder kein Sex, Junge. Und er so, ja, okay, fine, dann gib mir halt dumme Contraceptive Tonic.
Perfekt.
Und ich so, Red Flag, Alter, Red fucking Flag. Und da dachte ich direkt so, einerseits voll cool, dass die Männer das Contraceptive Tonic nehmen, andererseits bei dem Punkt, dass wir gerade zum Beispiel bei Sexarbeiterinnen, wo wir ja auch mal bei denen im Viertel sind, wo diese Mixed Babies verboten sind und umgebracht werden und die Sexarbeiterinnen ja aber eigentlich sich dann schützen müssen, finde ich es wieder ein bisschen schwierig, dass die Männer das Contraceptive Tonic nehmen, weil die Descended werden ja, also wenn die da keinen Bock drauf haben, dann machen die das halt nicht. Ist dann auch wieder ein schwieriges Machtverhältnis.
Wissen wir denn, ob es wirklich nichts für Frauen gibt?
Das habe ich mich dann auch gefragt. Wir wissen es nicht, aber es wird immer nur gesagt, hier ist das Contraceptive Tonic für die Männer. Ich bin mir sicher, dass die Sexarbeiterinnen auch noch andere Möglichkeiten haben, sich irgendwie zu schützen.
Ich hoffe das. Aber
wird nicht erwähnt zumindest.
Ich hoffe
ich
das.
Ich auch.
Was hältst du eigentlich von Gryvan?
Wie meinst du das genau?
Ich meine so generell. Ich hätte gern einen.
Auf jeden Fall sehr interessante Tiere. Ja, ist mir ein bisschen zu groß. Ich weiß nicht, wohin damit. Aber prinzipiell, ich finde es spannend, weil sie hat ja offensichtlich gecheckt, dass Diem die nächste Crown ist. Die hat sie ja so gesehen
Sarai.
Und so zu ihr reagiert, wie sie sonst nie reagiert, genau Sarai. Da bin ich auch mal gespannt, was da noch passiert, weil erfahren wir das hier schon, dass die so an die Krone gebunden sind.
Ja,
die dienen ja immer der Krone und nicht der Person.
Genau.
Und das finde ich auch irgendwie ein spannendes Konzept, weil die müssen ja dann auch der Krone dienen, ob sie die Krone mögen oder nicht.
Genau, da sehe ich schon, weil da ja auch angedeutet wird, dass die Bindung zwischen dem aktuellen König und ihr nicht so eng ist, dass sie die natürlich bis zum Tode beschützen würde, weil das so da drin ist. Also es hat ja natürlich ein totales Potenzial für eine richtig coole Greyvan-Diem-Freundschaft.
Ja, voll. Ja, und generell auch, wenn Diem sowieso schon diese Ungerechtigkeiten und so diese Unterjochungen angeht, könnte ich mir auch vorstellen, dass sich bei diesen Greyvan-Sachen vielleicht irgendwas wie freier Wille oder sowas entwickelt oder sie dafür sich einsetzt, wie auch immer das gehen soll. Keine Ahnung, ist ja durch Magie irgendwie gebunden mit Sicherheit, aber wenn die im Schaubahn auf diesem Weg ist, könnte ich mir vorstellen, dass sie die Abzweigung
wie
auch
so
noch nimmt.
So eine Aladdin-Story, dass sie sie irgendwann befreit, so wie den Geist aus der Wunderlampe, weißt du?
Genau.
Das wäre voll die schöne Idee. Ja, mega. Dass ihr die Freiheit schenkt.
Fände ich noch cool.
Vielleicht geht das ja auch einfach und das wollte bisher nur keiner machen.
Ja, maybe. Das wissen wir ja nicht so genau, wie das jetzt funktioniert und wer die da dran gebunden hat und ob das die Magie ist oder ob das die Kronen irgendwann später entschieden haben. We will find out.
Ja, die nächsten Bücher echt noch viel Potenzial, finde ich. Man hat wirklich einiges.
Ja.
Ja. Ja, jetzt wollen wir im nächsten Band nochmal die Charaktere alle ein bisschen besser kennenlernen. Und natürlich viele unserer Fragen klären.
Kommen mit Sicherheit auch noch diverse dazu.
Ja, bestimmt.
Also, ich weiß ja schon theoretisch, was passiert, aber ich finde es richtig cool, weil ich hatte danach, ich habe nochmal nachgeguckt, ich habe hier 2,5 Seiten Fragen aufgeschrieben gehabt. Und ich war so excited. Ich fand das so cool, weil ich so viele Theorien hatte und schon voll viele Theorien. Und wenn ich die jetzt im Nachhinein nochmal angucke, manche auch echt richtig gute Theorien.
Ja, voll cool. Willst du nochmal welche teilen?
Also wer will, ich habe zu Spark 3 Reaction-Videos auf meinem Instagram-Account, zu Glow sind's mehr und die von Heat muss ich mal noch rausholen. Ich habe die jetzt neulich wieder angeguckt. Ich fand es voll witzig, weil ich war so excited. Das springt einem so richtig aus dem Bildschirm. Ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, fand ich auch witzig, sie geht ja da nach Fortos und man checkt ja, dass sie beide Magien von Fortos hat. Und in Fortos ist es ja so, dass die Frauen nur diese Heilerkraft haben und die Männer nur diese Kampfkraft quasi. Und deswegen gibt es ja immer nur Fortos Kings, weil immer die stärkste Magie das bekommen hat, wo sie direkt hinterfragt hat, wollt ihr mir etwa sagen, dass Heilerinnen nicht stark sind? Aber okay. Und da habe ich mich dann auch so gefragt, weil wir ja beide Magien von ihr gesehen haben, ob sie irgendwie non-binär ist oder keine Ahnung was oder warum sie denn beide Magien hat oder ob das nur ein Mythos ist und das den Leuten bloß erzählt wird oder wer ihr Vater ist. Da dachte ich dann auch, dass vielleicht der Fortos-König ihr Vater sein könnte, weil sie ja diese Fortos-Magie hat, die wir gesehen hatten.
Aber in diesem Buch sagen die schon so, nennen die sie Daughter of the Forgotten. Der König, ne?
Genau, es ist ja, gibt noch eine Sache, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Es gibt ja zwei so weirde Sachen. Ganz am Anfang sagt ja die alte Frau, die ihr sagt, nimm kein Dingspulver mehr, kein Flammable Powder mehr, sagt zu ihr, when forgotten blood on Hearthstone falls, then shall the chains be broke. Life for life, old debt requires, or eternal be his yoke. Den Satz habe ich natürlich am Ende auch komplett auseinandergenommen.
Ja.
Und der König nachher, als sie bei ihm ist, sagt dann, they told me your blood would shatter our stone and lay waste to our borders. I am not afraid, devourer of crowns, ravager of realms, herald of vengeance. Und dann redet wie so eine weibliche Stimme durch ihn und sagt, Luther, give him our gift, daughter of the forgotten. When the end has come and the blood has spilled, give our gift to my faithful heir and tell him this is my command. Und ich denke mir so, what do you mean? Welches Gift? Was ist das Command? Und ich dachte dann halt so, okay, Daughter of the Forgotten, wer? Oder meint sie quasi nur Forgotten im Sinne von Mixed Blood Forgotten? Oder geht es um irgendeine Person, also um ihren Vater? Also meint sie quasi, ich mache dich jetzt zur Königin und du kämpfst jetzt diesen Kampf, was auch immer der sein wird. Und wenn wir fertig sind und das ganze Blut gelaufen ist, dann schenke diese Kraft Luther. Hä? Ich dachte, die Krone kann nur übergeben werden, wenn der König vorher stirbt.
Ja.
Also, what do you think?
Ich habe keine Ahnung. Ich freue mich auf September. Ich freue mich jetzt noch auf den Reread von Buch 2 und 3. Und dann freue ich mich ganz doll auf September. Und ich hoffe, dass ich ja bis September habe ich ja dann wieder den Stoff drin. Bin ich ja dann etwas sicherer im Stoff. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich habe die ersten Bücher im Juni 24 gelesen. Und ich habe die alle drei hintereinander gelesen in 9 Tagen.
Warte, das will ich jetzt auch kurz gucken.
Ich hatte anscheinend Zeit.
Wann hast du die gelesen? Im Juni 24? Ja. Ich habe die gelesen im Dezember 24. Ja, 7 Tage. Crazy. Waren wir schon wieder gar nicht so weit auseinander.
Ja, so dass ich schon bei der Lesung dachte, von wem redet die da? Ich weiß, es ging um...
Ja, bei mir war es ja dann direkt davor.
Um Taryn oder so. Und ich dachte nur, ich kann mich erinnern, er war lustig. Nothing else.
Taryn kommt ja jetzt auch später, ja. Gut, wir beenden es hier. Zumindest den Teil. Lass mal noch einen kleinen Teil machen für alle, die alle drei Bücher, also Spark, Glow und Heat, schon gelesen haben.
Ja.
Alle anderen, wenn ihr nur Spark gelesen habt, dürft ihr jetzt gerne ausmachen. Wir freuen uns über alle Bewertungen, eure Kommentare. Schreibt uns auf Instagram, was ihr von der Serie haltet und was eure Theorien sind. Wir sind große Freunde von Theorien. Macht aber jetzt bitte aus, weil jetzt reden wir noch kurz über alles, was Glow und Heat noch so betrifft aus Band 1. Und da wollen wir euch natürlich nicht spoilern. Also bis nächstes Mal.
Bis dann. Ciao.
So.
Ja.
Was haben wir noch?
Also das Foreshadowing ist ja einfach nur der Wahnsinn.
Ja. Krass, oder?
Es gab so ein paar Momente, wo ich so richtig schockiert war, dass es ja wirklich alles so dasteht. Ich fand zum Beispiel diese Momente so krass, in denen Henry immer wieder zu ihr sagt, deine Mutter kommt schon zurück. Die wird zurückkommen.
Ja, aber kein Wunder, hatte ich schon direkt in Band 1 die Theorie, dass die Mutter die Chefin der Guardians ist.
Ja, das hatte ich mir auch relativ schnell, ja.
Und auch, dass die Mutter auf dieser Insel ist, wo der Kindred Temple ist, war auch direkt schon eine Theorie von mir relativ bald dann. Aber ja, das Foreshadowing ist halt auch einfach da und es macht so Bock, das jetzt zu lesen und denken so, what? Und auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass Lucer ihr ins Gesicht sagt, Mädel, du hast Magie. Und sie so, nein.
Ja, ja, gut, das versteht sich ja jetzt schon in diesem Band. Aber ich fand, um nochmal zu der Mutter zurückzukommen, auch so geil, wie sich...
Nee, eigentlich nicht, weil in dem... Das ist ja noch so krass, am Anfang vom zweiten Band verleugnet sie das ja auch noch, bis Luther das quasi aus ihr rausprügelt, weil er sie quasi so lange reizt, bis die Magie aus ihr raus explodiert. Vorher geht sie immer noch innerlich davon aus, dass sie Mensch ist und trotzdem
Ja, stimmt. Oh Mann, ist die verblendet manchmal.
Ja, genau, es ist halt wirklich so.
Nee, ich fand auch dieses Gespräch richtig gut geschrieben, als sie zum ersten Mal bei den Guardians ist und die Hemmung haben, sie reinzulassen. Und sie das alles so auslegt, als würden sie das nicht wollen, die Guardians, wegen ihres Vaters. Und man ja irgendwie dann jetzt beim nochmal Lesen checkt, die Mutter hat einfach klare Ansagen gemacht, dass ihre Tochter damit nichts zu tun hat. Und die sind alle so, dass sie das gerne befolgen wollen, außer halt dieser eine Obertyp, der eh nicht so gut mit ihr zusammenarbeitet und seine eigenen Regeln macht und sich sagt, ja komm, die kann uns hier gerade voll die Informationen beschaffen, wir nehmen die jetzt auf, ist doch egal. Gut, Aurelie ist ja gerade eh nicht da. Also ich fand dieses Streitgespräch jetzt einfach nochmal zu hören zwischen den Guardians selber, die sich da so uneinig sind, so gut von ihr geschrieben, dass es so zweideutig war.
Ja, voll. Ich fand es noch so, diese Vision, die sie ja hat mit Luther. Mhm. Ich glaube, sie hat die vorher schon mal und dann hat sie sie nachher nochmal in dem Warehouse, wo die beide so voreinander stehen und die Hand so auf der linken Seite haben. Und ich hatte damals noch so Schiss, dass die nachher gegeneinander kämpfen müssen und sich jetzt erstmal gar nicht mehr sehen.
Ja.
In dem nächsten Band und sich erst wieder auf dem Battlefield begegnen. Ist ja zum Glück nicht so. Aber die Hand aufs Herz hat ja vermutlich dann doch noch ein paar andere Bedeutungen. Mates. Damals dachte ich, hatte ich echt Schiss, dass das Glow so ein Buch wird, wo die einfach an unterschiedlichen Standorten sind.
Luther und Dian.
Ist ja dann erst in Heat so.
Mhm.
Ja, genau. Ja.
Mhm.
Was wir ja auch noch nicht wissen, oder wissen wir das schon, was ich mich da schon gefragt habe, die ist ja einmal in Fortos, wo sie dann dieses Pulver sieht und das auch mitnehmen will, wo die Frau dann sagt, du solltest gar nicht wissen, dass das existiert. Und man sich so fragt, was macht dieses Pulver eigentlich? Und wozu benutzt die Armee das?
Naja, ich meine, das unterdrückt die Magie der Descendants. Ist doch ultra krass. Ist doch klar, dass da keiner was von wissen darf, dass es überhaupt existiert und dass nur der König sagen darf, man darf das haben. Und so ist ja das ultra krasse Mittel gegen die.
Das schon. Aber gegen wen verwendet die Armee das denn bitte? Gegen ihre eigenen Leute?
Es ist immer gut, das zu haben, oder?
Ja, die wir haben und nicht brauchen, wa?
Also ich würde es als König ja extrem nützlich finden, wenn ich weiß, dass nicht jeder hier auf meiner Seite ist. Einfach so einen kleinen Vorrat. So einen mini-kleinen. Für einen Notfall.
Ja. Ich finde auch jetzt im Reread fand ich es nochmal krass, dass man so richtig checkt, wie dolle sie so im Dunkeln gelassen wird von allen, ne? Von ihrer Mutter, von ihrem Dad vielleicht, wissen wir ja gar nicht so genau, was der so weiß. Von Luther, weil der ihr ja dann auch im Glow nachher gar nicht sagt, was er weiß, weil er ihrer Mutter versprochen hat, dass er es ihr nicht sagt und so. Die weiß einfach gar nichts und handelt weiterhin nach bestem Wissen und Gewissen. Und dass da die Hälfte davon halt schief geht, ist ja auch klar. Ich meine, nachher auch in Glow, wo die im Palast ist, wie wenig Infos sie da bekommt und sich das so zusammensammeln muss. Es ist schwierig. Und ich finde auch, die Beziehung von Diem und Teller zieht sich so ein bisschen durch die Bücher durch. Aber da können wir dann bei den anderen nochmal drüber reden. Ich finde es eigentlich voll die schöne Beziehung, aber wird ja dann auch so ein bisschen gestört durch diese ganzen Sachen, die dann passieren. Und es tut mir ein bisschen leid, weil ich fand, die hatten eigentlich voll die schöne Geschwisterbeziehung in Band 1 jetzt.
Keine Ahnung, wovon du redest, aber ich werde es herausfinden.
Ja. Aber jetzt finde ich die Beziehung schön.
Ich bin nochmal richtig überrascht.
Das ist doch toll. Freuen wir uns.
Es gibt jetzt manchmal so Momente beim Hören, wo ich denke, oh, ja, sofort. Mir ist irgendwann ist mir eingefallen, warte mal, Luther bringt doch die Kinder gar nicht um, der rettet sie doch eigentlich.
Das wusstest du nicht. Oh, ouch.
Das wusste ich nicht von Anfang an, aber es war irgendwann so, warte mal, ich glaube...
Da war was.
Der hat da was am Laufen. Ah, und dann dachte ich, ach stimmt, das war das, warum er mit ihrer Mutter zusammengearbeitet hat. Es gab jetzt echt einiges.
Witzig.
Ich finde halt wirklich durch diese Vision, durch die Sachen, die der König sagt schon, wie er sie bezeichnet, ist es halt super krass, dass man da schon diese Informationen bekommt, mit denen man ja noch nichts anfangen kann, die dann später so wichtig sind. Dieses Daughter of the Forgotten und was er sie da noch alles nennt. Ne, das ist, finde ich, schon... Sehr, sehr cool.
Ja, total cool.
Ja, und da wissen wir noch nicht mal, wo es hingeht, ne?
Ja.
Also ich habe heute gecheckt, dass es ja nur noch ein Monat ist, bis das nächste Buch kommt. Und jetzt freue ich mich so richtig vorher, die anderen beiden noch zu hören.
Ja, ja, ich mich auch. Gut, dann machen wir uns mal auf und hören die anderen noch, ne?
Genau.
Und hören uns dann hier zum nächsten Buch wieder.
Wir freuen uns, wenn ihr auch wieder dabei seid. Wir hören fleißig weiter.
Danke, dass ihr bis zum Schluss da geblieben seid und auch den Spoiler-Spoiler-Teil noch mitgehört habt. Wir freuen uns auf Burn. Erstmal auf Glow jetzt noch, aber dann auf Burn.
Genau. Auch von mir ein großes Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.
Bye.